Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Es ist wieder Zeit für einen Matchplan und damit herzlich willkommen zur 90. Folge der Fußballsendung der oberösterreichischen Nachrichten, in der ganz viel drinnen steckt. Eine Siegesserie, ein mögliches Endspiel und interne Konflikte. Die SV Oberbank Ried, die empfängt in der BWT Oberösterreichische Arena den Wolfsberger AC. Der FC Blau-Weiß Linz, der ist zu Gast beim GAK. Beide Spiele am Samstag um 17 Uhr. Und für den LASK gibt's das nächste Schlagerspiel, dieses Mal gegen Rapid, und zwar am Sonntag um 17 Uhr in der Raiffeisen Arena. Und über all das spreche ich heute mit Raphael Watzinger, Sportredakteur und ausgewiesener Fußballexperte.
Hallo, Servus. Raphael.
Es hat jetzt rund 400 Minuten gedauert bis zum ersten Gegentor. So lange hat man da tatsächlich keines kassiert und trotzdem hat man 3:1 gewonnen beim Meister. Der LASK hat da den 5. Bundesligasieg in Folge eingefahren. Hat Sturm den LASK da ein bisschen zu einfach gemacht oder war der LASK für Sturm einfach schwer zu stoppen?
Es war wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Sturm hat richtig gut losgelegt. Die ersten 20 Minuten, da war der LASK überhaupt nicht im Spiel. Sturm auch verdient in Führung gegangen. Und dann war eigentlich eher die Frage, wann schießt Sturm das zweite Tor? Und der LASK hat diese Phase überstanden. Nach 20, 30 Minuten ist dann gut in die Partie gekommen und ja, Sturm hat es dem LASK dann auch relativ einfach gemacht, wenn man sich die Tore anschaut.
Ja, und du hast es gesagt, man hat sich offenbar nicht beeindrucken lassen von diesem Gegentor, LASK-Trainer Didi Kübauer.
Im Gegenteil, ich denke, wir haben gewusst, dass Sturm Graz ab der ersten Minute da sein wird und wir waren da eigentlich nicht im Spiel und da habe ich jetzt auch schon des Öfteren gesagt. Das war wirklich so ein Weckruf, das Tor, weil dann auf einmal haben wir genau das gemacht, was wir eigentlich vor der ersten Minuten wollten und haben dann das wirklich gut gemacht und haben die Tore sind dann voll angekommen und haben uns eigentlich ein gutes Gefühl gegeben. Zweite Halbzeit, gleich nach dem Anfang war es auch so, dass wir wieder eine ähnliche Situation gehabt, aber haben dann zur rechten Zeit das 3:1 gemacht und dann waren wir schon auf einer guten Seite. Aber ich glaube, dass wir das schon noch besser ausspielen können, wenn man ein bisschen was sucht.
Ja, wenn man sucht, findet man aktuell überhaupt irgendetwas, das besser laufen könnte?
Also ich glaube, in der momentanen Phase mit so vielen Siegen, da braucht man jetzt nicht i-Tüpfelchen reiten und irgendwelche Fehler suchen. Auch bei Sturm war es jetzt nicht das perfekte Spiel, also perfekte Spiel im Hinblick auf den Spielverlauf natürlich schon, aber da gibt es natürlich Verbesserungen. Ich sage auch, dieses Spiel hätte man wahrscheinlich vor 2 Monaten definitiv verloren. Aber jetzt ist man halt im Flow drinnen, schießt Tore zu den richtigen Zeitpunkten, braucht auch nicht viele Chancen und ja, steht defensiv trotzdem sehr sattelfest. Man hat auch in der zweiten Halbzeit kaum Chancen von Sturm zugelassen und das ist schon richtig gut. Ja.
Aber würdest du auch sagen, wie Kübauer, dass die Spitzenmannschaften an Qualität verloren haben?
Da braucht man sich nur die internationalen Spiele ansehen, unserer Vertreter, dass da natürlich etwas Wahres dran ist wahrscheinlich, beziehungsweise auf die vergangenen Jahre auch zurückblicken. Salzburg hat einfach nicht mehr diese Dominanz. Die Mannschaft ist nicht sattelfest. Da fehlen auch die Topspieler, wie es vor Jahren noch war. Sturm hat aufgeschlossen zu einem eher schwächeren Salzburg. Kann Salzburg aber mit dieser Dominanz natürlich nicht ersetzen. Auch Sturm hat Probleme, das hat man auch wieder gesehen. Die Abwehr ist wackelig, vorne fehlt auch ein richtiger Stürmer. Ja, und dann kommen Rapid, die mit den eigenen Dingen immer mehr beschäftigt sind, was sich natürlich dann auch auf den Platz auswirkt. Austria, LASK, also sehr viele ähnliche, von der Struktur her und der Qualität ähnliche Teams. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt besser geworden sind in den letzten Jahren als österreichische Vereine.
Wir sprechen dann noch über Rapid, den nächsten Gegner vom LASK. Davor, wenn man Didi Kübauer sagt, dann muss man Manfred Nastl dazu sagen, denn seit 17 Jahren ist er der Co-Trainer an der Seite von Kübauer. Begonnen hat alles 2008 bei der Admira.
Ich war damals schon bei der Admira, bei der Amateure mit dem Gerhard Rodax. Und der Hartl hat dann aufgehört wegen beruflichen Gründen. Und der Didi ist gekommen im Dezember. Also wir haben irgendwo im März unser erstes Spiel gehabt und es hat sich eigentlich zufällig ergeben. Und ich kann mich nur erinnern, am ersten Tag hat der Didi zu mir gesagt, ich habe eigentlich eine andere Idee als Co-Trainer, aber der Rodax Gerhard hat mir die so empfohlen, ich möchte da wenigstens eine Chance geben und mir die anschauen. Und ich habe gesagt, ja, ist in Ordnung. Und nach 3 Monaten ungefähr ist er gekommen und hat gesagt, die gebe ich nicht mehr her. Und somit ist einer langen Zusammenarbeit nichts mehr im Weg gestanden.
Genau, bis heute, 17 Jahre sind das, ein bisschen der Rückblick und auch die Beschreibung der Zusammenarbeit. Was zeichnet eben dieses Duo aus?
Ja, obwohl der Didi Rapidler ist und ich lange Jahre bei der Austria verbracht habe, war es eigentlich so, dass wir uns von Anfang an gut verstanden haben. Haben dann gemerkt, okay, unsere Ansichten im Fußball sind sehr ähnlich. Und so wie der Didi vorher schon erwähnt hat, ist es wirklich oft so, dass wir gar nicht über Dinge reden brauchen, sondern gleichzeitig das Gleiche sagen bei einem Training, bei einem Spiel, was wir erkennen. Und da wissen wir, okay, wir denken gleich, wir haben wirklich sehr ähnliche Ansichten über Fußball und das passt halt gut zusammen und deswegen funktioniert es auch so lange.
Wie ist es beim Co-Trainer? Hat der vielleicht ein bisschen einen anderen Zugang zu den Spielern oft? Es wird jetzt wahrscheinlich keine Geheimnisse geben zwischen Didi Küpper und Ihnen, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon eine spezielle Aufgabe ist, eben als Co-Trainer, weil der Zugang zu den Spielern vielleicht eben ein ganz anderer ist.
Ja, natürlich. Denke ich, habe ich ein freundschaftlicheres Verhältnis zu den Spielern als der Didi hat, obwohl der Didi auch sehr, sehr, sehr darauf schaut, dass er mit jedem Spieler gut kann und auch viel kommuniziert mit einer. Aber ich bin ja dann doch der Co-Trainer und zu mir kommt dann ein Spieler, wenn er irgendwas hat, auch wahrscheinlich schneller, als wie wenn er zum Cheftrainer geht. Und ich bin da auch so in der Vermittlerrolle.
Sind Sie trotzdem ein bisschen überrascht, dass das aktuell so gut funktioniert beim LASK?
Ja, also wenn wir das, bevor wir da begonnen haben, irgendwer gesagt hat, hätte ich gesagt, ja, bleiben wir am Boden und schauen wir, was wir machen können. Und jetzt haben wir 6 Pflichtspiele am Stück gewonnen. Und wenn man das vorher denkt, dass so funktioniert, sage ich, das kann man nicht. Ich kann euch jetzt nicht erklären, warum es so ist. Sage ich, im Moment passt es richtig gut und wir hoffen, dass wir das so lange wie möglich durchziehen können.
Das passt offenbar schon richtig gut und richtig lange. 17 Jahre. Ist das üblich im Trainergeschäft, dass da zwei eben so lange, so intensiv miteinander arbeiten?
Ja, das ist schon eine spezielle Geschichte, aber es ist schon üblich, dass sich der Cheftrainer meistens seinen Co-Trainer aussucht. Da gibt es genügend Beispiele, auch aus oberösterreichischer Hinsicht. Ein Oliver Glasner, der vertraut schon seit Jahren auf die Dienste von Michel Angerschmidt. Ronny Brunmeier ist schon zum wiederholten Male bei ihm dabei und auch ein Gerald Scheiblener. Da gibt es einen Spezial, Andi Galeitner, den hat er damals zur Donau geholt, auch bei Blau-Weiß waren sie wieder vereint. Jetzt in Zürich vertraut er auch auf Männer, die er kennt aus der Heimat. Also ja, aber 17 Jahre ist natürlich besonders.
Ja, wir haben natürlich auch Didi Kübauer gefragt, was zeichnet denn diese langjährige Zusammenarbeit aus?
Naja, sehr viele Zigaretten, die was ich von Mani gesehen habe, wie er es gezogen hat, muss ich sagen. Nein, ich denke, dass wir, auch wenn er von der Austria-Seite kommt, dass das nichts zu bedeuten hat. Ich glaube, wir haben am ersten Tag, wo wir uns gesagt haben, oder wo ich mir gesagt habe, für mich ist entscheidend zur fachlichen Qualität, die was er zweifelsohne hat, Loyalität sehr wichtig und deshalb rennt das bei uns wirklich auf einer unglaublich guten Ebene, weil wir eigentlich, wir wissen ganz genau, wenn wir in einem Buch drin sind, sind wir fast nicht auf derselben Seite sowieso, aber oftmals im selben Wort. hört sich jetzt sehr überheblich an, aber es ist so. Also wir wissen ganz genau, wenn wir über Spieler reden, sind wir auf derselben Schiene. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, ist natürlich die, was dann nach außen getragen wird. Aber wir wissen das selber oftmals gleich, dass wir dasselbe denken. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Und am Ende des Tages nicht nur Arbeitskollegen, sondern vielleicht auch, gerade in der aktuellen privaten Situation, auch abseits davon Freunde, kann man das sagen.
Ja, Freunde, aber nicht mehr. Also ich weiß, was du aussprichst jetzt, also wie gesagt, Freunde. Und das soll so bleiben, wird auch bleiben, aber nicht mehr.
Ja, klappt jedenfalls sehr gut. Und Didi Küpper hat natürlich auch gesagt, er ist der, der dann final die Entscheidung trifft, wer in der Startelf stehen wird. Wenn wir über die Spieler sprechen, kann es sein, dass Samuel Etenyeren sowas wie die Verkörperung dieses Erfolgslaufs aktuell darstellt?
Die Verkörperung würde ich jetzt nicht sagen, aber er war natürlich einer der Nutznießer, sage ich mal, aus dieser Situation des Trainerwechsels, als der Didi gekommen ist. Ja, da war er in Wahrheit gerade der einzig fitte Stürmer. Maximilian Entrop hatte Probleme, der Sascha Kalajdzic war noch nicht oder ist immer auch noch nicht so weit. Und wenn man sich das Spielsystem anschaut vom LASK, da braucht man einen Wusler, das ist der Usa, und einen körperlich robusten, das ist der Edeniren, und das harmoniert aktuell sehr gut.
Schaut so aus, denn Entrup und Kalajdzic, die schauen sehr viel zu. Mit dem hätte man ja eigentlich nicht rechnen können. Bei Kalajdzic hat man gehört, natürlich muss man den langsam heranführen, aber diese Joker-Rolle von den beiden, das schadet sicher auch nicht.
Beide werden sicher lieber von Beginn weg spielen, aber so wie es aktuell aussieht, sind Edeniren und Uso einfach gesetzt und da müssen die beiden durch, und die beiden haben aber genug Qualitäten, dass sie natürlich auch in der Stammformation spielen können. Das müssen sie jetzt zeigen, dieser Druck und ja, diese Arbeit, die müssen sie mitbringen, und das kann den LASK noch stärker machen, wenn beide auch wirklich von der Bank weg anschieben.
Ja, und so wie es aktuell aussieht, ist die Brust breit genug für den nächsten Sieg, Didi Küpper.
Ja, die Brust wäre breit genug für den nächsten Sieg, aber genau da ist das große Problem, wenn jetzt einer meint, aufgrund der Serie, dass das ein Selbstläufer wird oder quasi, dass man da mit 1, 2, 3 Hacke Spitze 1, 2, 3 drüber kommt, das der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, gerade angeschlagene Gegner sind oftmals die gefährlichsten, und ich vergleiche das dann auch mit uns ein bisschen. Ja, ich denke, dass wir, wenn wir einen Schritt nachlassen, dass wir dann schnell überrascht werden können. Also ich denke, wir schauen sich das Spiel jetzt am Donnerstag auf, Rapid, hoffe, dass sie gewinnen, weil es für den österreichischen Fußball gut wäre, aber das heißt für Sonntag gar nichts.
Wir zeichnen jetzt Donnerstagmittag auf, wissen nicht, wie Rapid da spielen wird in Polen in der Conference League, aber Stichwort Doppelbelastung und Angeschlagenheit. Der LASK ein bisschen in Klammer Heimvorteil am Sonntag?
Das sind immer diese Themen, die wir gerne bedienen mit Doppelbelastung und Form und
nicht was. Nicht nur wir, ich glaube auch die Vereine selbst.
Die Vereine selbst natürlich auch, ja, aber der LASK-Trainer hat es gesagt, das bedeutet für Sonntag alles nichts, weil wenn ich mich zurückerinnere, nach den gefühlt ersten 5-6 Runden, da war Rapid schon eigentlich kurz vor der Mission 33, eigentlich schon fast wieder bei der Mission 34, so stark waren sie angeblich, und jetzt haben sie einen richtigen Hänger, vielleicht auch durch die Doppelbelastung, kann sein, ja, aber diese Mannschaft ist qualitativ so gut, dass sie auch diese Doppelbelastung wegsteckt. Und wo der LASK nach den ersten 5-6 Runden war, das brauchen wir auch nicht nochmal näher drauf eingehen. Also im Fußball kann es schnell gehen, da ein glücklicher Sieg oder auch ein verdienter Sieg, und es kann sich wieder alles drehen. Und ja, für mich ist der LASK am Sonntag schon aktuell der Favorit. Sie spielen daheim, haben die Form, heißt aber für die 90 Minuten am Sonntag wenig.
Die Devise jedenfalls von Küpper: bis Weihnachten ungeschlagen bleiben. Ich glaube, man will natürlich kein Spiel verlieren, das ist eh selbstverständlich, aber natürlich möglich ist es. Rapid, dann geht es noch in Hartberg und gegen den GAK ebenfalls auswärts, also möglich ist es.
Möglich ist es auf jeden Fall, das liegt aber nicht an den Gegnern, sondern rein am LASK, wie sie ihre Leistung auf den Platz bringen, weil auch wenn jetzt Salzburg, Sturm und die Austria in den letzten 3 Partien vor der Brust wären, wäre es genauso möglich, gerade in diesem Jahr, wo eigentlich es immer von bei Null beginnt.
Bei Null beginnt es irgendwie gefühlt auch beim FC Blau-Weiß Linz. Das ist eine ganz, ganz andere Situation. Da hat man 5 Niederlagen in Folge kassiert. Was stimmt denn dennoch positiv, dass man aus dieser Krise jetzt herauskommt, Trainer Mitja Müritz?
Das, dass wir schon einmal in dieser oder ähnlicher Phase waren und wir sind schon einmal da rausgekommen. Leider hat sich das dann wieder wiederholt. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, weil ich doch sehe, wie die Mannschaft trainiert, wie die auch ja, dann letzte zwei Spiele gespielt haben. Wir haben ja gesagt, dass wir gut gespielt haben, aber ja, Ergebnis hat nicht gepasst und natürlich dann auch dieses schön und gut spielen bringt dir nichts und das macht mich positiv. Natürlich wäre ein größeres Problem, wenn das nicht Spaß, Energie, Einstellung, Leidenschaft, auch wenn wir nicht zu Chancen kommen, auch gegen Austria haben wir viele Chancen gehabt und das macht mich positiv, dass wir da rauskommen. Und noch einmal, ich glaube an eine Mannschaft, hat Qualität, wir brauchen diesen Moment, wir brauchen auch gewisse Glück. Und das muss man sich verdienen mit harter Arbeit, mit Kollektiv, dass wir alles investieren auf dem Platz. Dann wird auch dieser Moment und ja, ein bisschen Glück auf unserer Seite sein und dann werden wir wieder punkten.
Die Aufgabe des Trainers ist, der Mannschaft den Rücken zu stärken. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Haben Sie das Gefühl, dass auch die Geschäftsführung Ihnen den Rücken stärkt?
Ja, dieses Gefühl habe ich. Das hat Herr Sportdirektor schon auch ja, öffentlich gesagt. Ich muss ehrlich sagen, dass das natürlich nicht bei jedem Verein so ist. Und für das bin ich natürlich sehr dankbar. Und man sieht, dass die auch das richtig einordnen, dass die sich Gedanken machen, wie wir zusammen da rauskommen, wie wir uns weiterentwickeln. Und noch einmal, es ist nicht überall so, aber wir sind alle sehr zuversichtlich, dass wir da gemeinsam rauskommen werden.
Wir hören dann noch Sportdirektor Christoph Schösswenter, was er zu sagen hat. Davor Raphael, losgelöst von dem, dass jetzt es ausschließlich um Punkte geht. Gäbe es diese Tabellensituation nicht, könnte man oder würden wir wahrscheinlich sagen, dieses 2:3 gegen die Austria war vielleicht sogar ein Schritt in die richtige Richtung.
Stimmt, aber diese Tabellensituation gibt es.
Deswegen kann man in dieser Situation, das sagen Sie auch selber, ganz konkret, also mit Entwicklung, mit dem können wir uns aktuell überhaupt nichts kaufen. Das erschwert natürlich die ganze Situation.
Also so eine negative Entwicklung habe ich generell bei Blau-Weiß in dieser Saison nicht gesehen. Im Gegenteil, wenn man die ersten 3-4 Runden sich ansieht, ist die Entwicklung leistungsmäßig eigentlich positiv. Die Ergebnisse stimmen aber nicht. Und dazu gehört auch, dass man halt viele Fehler macht. Und ja, deswegen steht man auch aktuell zu Recht da hinten.
Kannst du das konkretisieren? Du hast eine Analyse verfasst, eben mit dem Titel, was momentan falsch läuft beim FC Blau-Weiß Linz. Was ist es?
Ja, bei dieser Analyse bin ich eher auf Themen außerhalb des Platzes gegangen. Auf dem Platz ist es so, braucht man sich nur das Spiel gegen die Austria ansehen. Da kassiert man startet mal mit Feuer in die Partie, ist motiviert und kassiert gleich einen Nackenschlag. Aus gefühlt 20 Meter vom 16er-Eck, muss jetzt nicht immer einfahren, muss man auch nicht bekommen, aber ist eine andere Geschichte. Dann kämpft man sich trotzdem zurück, was man dem Team natürlich hoch anrechnen muss. Die Reaktion war wieder gut und dann steht es auf einmal, geht man trotzdem wieder mit einem 1-2 in die Pause, weil man es nicht schafft, dass man in der Nachspielzeit einen eigenen Einwurf so verteidigt und dann ein dummes Foul macht. Ja, das kommt halt dann zusammen in so einer Situation. Charakter habe ich gehört von Mitja Müritz, den kann man dem Team nicht absprechen. Irgendwann muss man halt die Qualität trotzdem auf den Platz über 90 Minuten bringen.
Genau, aber rückblickend, man hat eben die Saison ebenfalls mit 5 Niederlagen gestartet und so ist es jetzt auch wieder, aber die Themen, die sind ganz andere. Das hat auch Sportchef Christoph Schösswenter gesagt. Ja, welche sind es denn?
Wir sind jetzt einfach in einer Situation, und so habe ich es auch in den letzten ein, zwei Wochen schon mehrmals angesprochen, wo ich nicht drüber reden will, war die Leistung gut, waren gewisse Phasen gut, weil es jetzt einfach um Ergebnisse und um Punkte geht. Wie gesagt, dass das natürlich auch zusammenhängt, weil du tendenziell mit guten Leistungen auch bessere Ergebnisse einfährst, ist ganz logisch. Aber jetzt gerade braucht man auf jeden Fall keinen Schönheitspreis gewinnen oder mit irgendwelchen anderen Dingen überzeugen, außer dem Ergebnis am Ende des Tages. In der Ansprache haben sie Dinge ändern müssen, das ist klar. Also wir haben eine Mannschaft, seit ich da bin, also seit knapp 4 Jahren, auch jetzt sind die 2,5 Jahre in der Bundesliga, die einen außergewöhnlichen Charakter hat, die aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr sensibel ist, wo ein sehr, sehr gutes Verständnis innerhalb der Truppen auch herrscht, wo aber auch, so ehrlich muss man sein, der Ton halt nicht immer der härteste ist oder der Umgangston oftmals ein angenehmer. Und das sind schon Dinge, die wir jetzt in den letzten Wochen viel besprochen haben, wo auch, sagen wir mal,
so aus meiner Warte aus diese nötige Schärfe jetzt auch reinkommen ist und die ja absolut notwendig ist, wobei man auch jetzt nicht irgendwie dann alibimäßig irgendwas machen, nur um möglicherweise einen Effekt zu erzielen, sondern es geht schon um das, dass man sich Gedanken macht, was hilft uns jetzt und was bringt uns jetzt weiter. Und da sind wir jetzt einfach in der Situation, wo es halt absolut keine Komfortzone mehr ist, wo es um Kritik geht, wo es ja auch um Emotionen geht, damit man eben da wieder rauskommt.
Was sagst du zu dieser Analyse? Wie klingt sie für dich?
Ich habe mir jetzt nur gemerkt, die Ergebnisse zählen und ja, die Ergebnisse zählen.
Ja. Ja, die Ergebnisse sind das Wichtigste. Trotzdem in der Analyse und dieses reflexartige Verantwortlichmachen des Trainers ist das eine. Aber es geht ja auch in Richtung der Kaderplanung. Da hat Schosswenter gesagt, da ist sicher nicht alles richtig verlaufen, aber auch nicht alles falsch. Wie ist es im Nachgang jetzt zu bewerten? Ist man da aktuell qualitativ gut aufgestellt, gut genug?
Gut genug auf jeden Fall, dass man nicht Letzter sein muss. Ja. Es ist eh immer so. Also läuft es, ist alles super. Läuft es nicht, ist alles schlecht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass bei der Kaderplanung alles schlecht verlaufen ist bei Blau-Weiß. Da gebe ich dem Christoph Schösswenter durchaus recht. Ein paar Dinge sehe ich aber schon als zu hinterfragen. Also dieses geforderte Tempo im Sommer, das sehe ich in der aktuellen Mannschaft nicht. Und dieses Tempo braucht man aber als kleinerer Verein. Es gibt genug andere Beispiele. Da ist man nicht in dieser Situation, dass man dem Gegner jedes Mal das Spiel aufzwingen kann. Da ist man schon vor allem auf Umschaltmomente angewiesen. Und dieses Tempo sehe ich nicht. Das sehe ich nicht bei Golginger, auch nicht bei Seidel und auch nicht bei den Neuzugängen.
Ja, und Diabaté, das war immer so irgendwie die Schlüsselposition. Da hat man früh gewusst, dass er sich verabschieden wird, zurück nach Salzburg kehren wird. Und diese Position, da hat man offenbar jetzt, weil es auch nicht leicht ist, nicht unbedingt so einen Ersatz finden können, der da in die Fußstapfen tritt.
Der Diabaté wird von vielen gesagt, ist der größte Unterschied zum Vorjahr, weil sonst steht eigentlich im Vergleich ziemlich dieselbe Mannschaft auf dem Platz. Dieser Abgang tut ihnen natürlich richtig weh. Merkt man auch jetzt, dass Diabaté in Salzburg Stammspieler ist und über den grünen Klee gelobt wird. Also der war wirklich wichtig und in dieser Hinsicht fehlt mir beim Ersatz schon auch ein Spieler, jetzt wo es immer heißt, wir haben eine sehr sensible Mannschaft. Ich sehe bei Blau-Weiß in jedem Mannschaftsteil eigentlich schon mindestens einen Leader, ganz vorne vielleicht sogar zwei und hinten mit Miranda auch einen absoluten Leader. Aber da im Zentrum, da geht es mir einfach ab. Diese Rolle kann ein Christopher Zwetko aktuell noch überhaupt nicht erfüllen, weil er halt auch mit anderen Dingen beschäftigt ist und jetzt bisher noch nie wirklich fit war, seitdem er da ist. Auch Fafana ist ein braver Arbeiter und kann auch kicken, aber diese Leaderqualität habe ich bei ihm auch noch nicht gesehen. Alexander Bredl ist auch eher für das Spielerische zuständig. Also auf dieser Position sehe ich schon, dass man das ein bisschen auch versäumt hat, dass man da vielleicht einen Spieler holt, der wirklich vorangeht. Das war auch Diabaté nicht, so fair muss man sein, aber der hat das halt mit seiner Qualität und seiner Laufstärke wettgemacht und die anderen auch ein bisschen angesteckt.
Ergänzend vielleicht noch die rechte Seite, das hat Schösswenter auch gesagt, das Verletzungspech mit Andersson und Reiter, das kann man so nicht vorhersehen, also auf alles kann man nicht vorbereitet sein.
Nein, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass da jetzt ein Simon Seidel aushelfen muss. Der wird natürlich auch weiter vorne besser gebraucht, aber das ist halt jetzt so. Aber ja, es ist auch bei anderen Vereinen so, dass da nicht immer die erste Wahl spielt und es funktioniert trotzdem.
Und jetzt kommt es zum Kellerduell, sagt man oft dazu, am Samstag um 17 Uhr und wir haben direkt nachgefragt bei Christoph Schösswenter. Ist dieses Spiel beim GRK ein Endspiel für Trainer Mitja Möritz?
Na, Endspiel ist es definitiv nicht. Ich glaube, jeder, der das Ligenformat kennt, der weiß, was in der Saison noch passieren wird. Und bitte nicht falsch verstehen, ich bin der Letzte, der sich hinstellt und sagt, was in den ersten 22 Runden passiert, hat wenig Wert, weil dann werden die Punkte halbiert und dann geht es erst richtig los. Das wäre der komplett falsche Ansatz, weil Man kann nicht 22 Runden lang nicht performen, keine Leistung bringen oder schlechte Ergebnisse bringen und dann auf Knopfdruck in 10 Spiele alles abrufen, sondern das muss man sich schon einfach auch davor im Grunddurchgang hart erarbeiten, dass man diese Stabilität kriegt und diese Sicherheit wieder kriegt, damit man dann in die 10 Runden, wo es natürlich auch vor allem vom Kopf her richtig schwierig wird, dann performen kann. Aber das Spiel hat natürlich einen besonderen Charakter, ist klar. Der GRK hat uns jetzt mit dem Sieg überholt. Wir fahren jetzt als Letzter dorthin. Jeder, der Fußballanhänger ist, Fußballsympathisant, der weiß, was das Spiel jetzt für einen Effekt hat. Nämlich wir müssen da unten jetzt punkten. Wir müssen im Idealfall nachher im Bus steigen und wieder vor dem GRK sein. Das ist das Ziel und der Charakter ist immer dementsprechend der, dass es in erster Linie Kopfsache wird.
Ja, wir müssen punkten, hat er gesagt. Wenn nicht, wird man dann reagieren müssen? Fragezeichen.
Also jeder, der die Mechanismen des Fußballs kennt, der weiß, dass jetzt nicht mehr zu viele Niederlagen dazukommen sollten. Auch wenn der Christoph Schösswender sich zum Interview stellt und sagt, es ist kein Endspiel. Was ich vor einer Woche gesagt habe, es ist heute auch nichts mehr wert, dann war vielleicht auch ein Blödsinn. Man wird punkten müssen gegen den GRK. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es im Umfeld dann schon sehr kritisch werden könnte, ob ein Trainerwechsel in der jetzigen Phase etwas hilft, da bin ich bei ihm. Ja, natürlich kommt die Punkteteilung und wenn man sich das Restprogramm ansieht, dann ist es für keinen neuen Trainer eine dankbare Aufgabe, aber wenn da jetzt bis zur Winterpause nicht viele oder nicht zumindest ein paar Punkte dazukommen, dann glaube ich, dass das ab Winter dann erledigt ist.
Ja, eben dann geht es nämlich gegen Salzburg und gegen Rapid, zwei Heimspiele noch. Aber jedenfalls wissen wir jetzt mal mehr am Samstag um rund 19 Uhr. Wir halten die Daumen für den FC Blau-Weiß Linz beim GRK und damit der Sprung zur SV Oberbank Rietz und zu unserem treuen Korrespondenten Thomas Streif. Bitte sehr.
Hallo aus dem Klaus-Reutinger Stadion, wo heute auf dem Hauptfeld kein Training stattfindet. Franz Beckenbauer würde fragen, ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ist nicht, es ist der 25. November, aber die Mannschaft kann heute auf dem Hauptfeld hier nicht trainieren. Man ist ausgewichen auf den Kunstrasen, der befindet sich auf der anderen Seite der Haupttribüne und ja, dort wird jetzt gerade fleißig trainiert. Ja, zurück auf dem grünen Kunstrasen auf der anderen Seite. Im Hintergrund trainiert die SV Ried. Samstag Heimspiel gegen den Wolfsberger C, 17 Uhr. Ja, nach dem ja, viel gefeiert 2-1 Derby-Sieg gegen Blau-Weiß Linz haben wir jetzt doch einen ordentlichen Dämpfer bekommen durch diese 0-2 Niederlage in Hartberg. Ja, wie ist jetzt die Ausgangsposition gegen die Lavantaler? Ich würde mal so sagen, es sind noch 8 Runden zu spielen. Der Rückstand aufs Tabellenende beträgt 7 Punkte. Das hat für Ried natürlich Priorität. Und auf den ominösen 6. Platz, also den Strich, sind es, glaube ich, 5 Punkte. Der WRC würde mit einem Sieg in Ried da jetzt eigentlich auch sehr klar absetzen. Dann wird es wahrscheinlich fast eine unmögliche Mission. Das heißt, wenn man da wirklich jetzt zum Saisonfinish noch mitspielen möchte um den Top 6, dann wäre wahrscheinlich ein Heimsieg fast nötig. Gut, passieren kann noch immer viel. Personell ist bei der SV Ried, Ante Bajic ist gesperrt, Peter Kiedl ist wieder voll im Mannschaftstraining, der wird wahrscheinlich wieder durchaus eine Option sein, zumindest für den Kader. Ja, ob Marc Rosse, der zuletzt aus disziplinären Gründen nicht im Kader gestanden ist, jetzt in der Mannschaft sein wird, das ist mit Stand Dienstagabend schwer zu sagen. Im Kader möglicherweise Startelf kann man ich jetzt persönlich nicht vorstellen. Kleines Detail am Rande, UN-Matchplan wird übrigens offenbar auch bei Kurzurlauben in Udine gesehen. Davon habe ich mich jetzt selber überzeugt. An dieser Stelle schöne Grüße.
Ja, der Matchplan international bekannt. Was sagst du dazu, Raphael?
Ja, gratuliere ich dem Kollegen Streifi, dass er mittlerweile zu einer Berühmtheit in Udine aufgestiegen ist. Ja.
Genau, ob es wirklich italienische Fußballfans waren, das weiß man nicht so genau. Vielleicht waren die eher aus unserem Bundesland. Thomas Streif jedenfalls, danke für diesen Bericht. Er hat gesagt, Dämpfer gegen Hartberg 0-2 verloren. Wie weit war man da weg von einem Punktgewinn?
Da war man gar nicht weit entfernt davon, auch wenn es 0-2 ausgegangen ist. Aber hätte Ried, glaube ich, das erste Tor geschossen, wäre das Pendel auf die Seite der Rieder ausgeschlagen. So war es Hartberg. Die sind mit 1-0 in Führung gegangen durch einen Elfmeter. Zweite Situation, dann ein Konter. Also war schon knapper, als das Ergebnis ausgesagt hat.
Ja, und vor dem Spiel gegen Hartberg, da gab es eine Überraschung. Marc Grosse war nicht im Kader, da gab es offenbar disziplinäre Gründe. Das war offenbar auch kein Einzelfall bei Grosse.
Ja, Marc Grosse ist im Riederspiel ein Freigeist und so hat er sich vielleicht auch am Trainingsplatz ein bisschen mehr herausgenommen. Hat schon einmal gegeben, dass seine Trainingsleistungen nicht so gepasst haben. Dieses Mal war es ein bisschen was anderes, aber ich denke, dass diese Aktion geklärt wurde und kann mir gut vorstellen, dass er wieder im Kader sein wird am Wochenende.
Ja, ich glaube, so ist es. Es wird eine, wir sehen es hier, zweite Chance geben für Marc Grosse. Er hat jetzt offenbar dreimal gut trainiert, das hat der Trainer gesagt und somit ist die Sache erledigt. Er ist also dabei beim Spiel gegen den WAC. Wie beschreibt er denn diesen nächsten Gegner, Trainer Maximilian Senft?
Der Vorjahrescup-Sieger mit, glaube ich, dem fünffachen Marktwert, also auch wenn jetzt vielleicht ein paar Spiele ergebnistechnisch nicht so waren, wie sich die Wolfsberger das sicher vorstellen, wissen wir schon, was für eine Qualität auf uns zurollt und dementsprechend müssen wir, so wie jede Woche in der Bundesliga, absolut ja, alles ausreizen, was möglich ist.
Was ist möglich gegen die Wolfsberger?
Alles, von einem Heimsieg bis zu einer Niederlage, kommt auch auf die Tagesverfassung an. Ich sehe es jetzt aber nicht so drastisch, wie es der Maximilian Senft gesagt hat, weil der WAC schon ein bisschen in einer Krise ist. Die befinden sich seit dem Abgang von Didi Küber also ein bisschen im freien Fall. Nach Peter Backholt ist es ein bisschen drunter und drüber gegangen. Jetzt der nächste Trainer, der auch sein Debüt verloren hat. Also wenn Ried Wolfsberg erwischen kann, dann jetzt definitiv und in den im eigenen Stadion ist Ried sowieso immer stark. Also ich traue Ihnen zu, dass Sie das gewinnen können. Ja.
Wir haben auch nachgefragt beim Abwehrchef, wie hat denn er den Eindruck gewonnen vom WRC? Wie beschreibt denn Michael Solbauer den nächsten Gegner?
Befindet sich sicher aktuell in einer Phase, wo es nicht so einfach ist. Trainerwechsel, der war jetzt dann auch mit ein bisschen Nachgeschmack haben, ist klar. Wir haben jetzt auswärts auch gegen Altach verloren, das haben sie sich auch anders vorgestellt, natürlich mit dem neuen Trainer. Eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für uns, was einfach schwer einzuschätzen ist, was der WRC jetzt in etwa macht. Wenn das Spiel los ein bisschen verändern, als wie wir in Wolfsberg gespielt haben, wird ein bisschen anders Spiel sein, aber nach wie vor eine richtig gute Mannschaft. Also man darf das auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, aber wir schauen auf uns. Wir haben schon gesehen, was es bedarf, gegen WRC zu gewinnen. Das war eine richtige Energieleistung auch, also im Kopf und in den Beinen, und das wird es brauchen. Genau, das, wenn wir das am Platz bringen am Samstag, dann haben wir wieder gute Chancen zu punkten.
Wo geht der Blick hin? Ganz nach unten sind 7 Punkte, bis zum ominösen Strich sind es 5 Punkte. Schaut man da ein bisschen auf die Tabelle? Ich meine, das Spiel gegen den WRC ist dann natürlich schon richtungsweisend, logischerweise.
Ja, natürlich, aber alle Spiele gegen Blau-Weiß was richtungsweisend, gegen Hartberg natürlich, jetzt WRC, es kommen nur so Spiele mehr, bis zur 22. Runde, glaube ich. Gegen Hartberg ist es nicht so gelungen, jetzt ist die nächste Möglichkeit, das wieder besser zu machen. Wir sind guter Dinge, fokussieren uns einmal rein auf das Spiel, nach den Spielen beim entsprechenden Ergebnis und dann schauen wir natürlich auch mal auf die Tabelle, aber wir sind guter Dinge, dass wir uns einmal auf die Leistung konzentrieren.
Ja, jetzt kommt der WRC, dann geht es auswärts gegen Rapid und zum Abschluss vor der Winterpause noch zu Hause gegen Altach. Aber dieses Wort richtungsweisend, das wollen wir jetzt irgendwie nicht überstrapazieren, oder?
Das kann ich jetzt nach diesem Interview nicht mehr hören. Ne?
Aber in welche Richtung kann es gehen? Natürlich Top 6, alles möglich. Du hast gesagt, den Riedern ist immer alles zuzutrauen.
Ja, wenn sie das Spiel gewinnen gegen den WRC, dann kann es noch einmal Richtung Top 6 gehen. Wenn sie keine Punkte machen, dann ist dieser Zug abgefahren.
Raphael, ich bedanke mich für diese feine Analyse und das Gespräch.
Gerne.
Und das war sie, die 90. Folge Matchplan der Oberösterreichischen Nachrichten. Nächste Woche Donnerstag geht's weiter mit dem Ausblick auf die nächste Runde. Es ist dann der 16. Spieltag. Die SV Ried ist dann zu Gast beim SK Rapid. Blau-Weiß Linz empfängt Red Bull Salzburg und der LASK, der muss dann zum TSV Hartberg. Ich sage danke fürs Zusehen und fürs Zuhören beim Matchplan der Oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, auf Nachrichten.at, auf YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt.